bei dieser Frage nach dem Anticipating, da fand ich es eben ganz, ganz spannend, dass wir gesagt haben, existiert eigentlich in Ihrem Unternehmen eine schriftliche Strategie, wie Sie quasi systematisch Ihre Umwelt beobachten, wie Sie, auf welche Faktoren Sie achten wollen. Und das ist tatsächlich noch komplettes Neuland.
Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Meyer und wie immer sitzen bei mir David Agert.
Hallo.
Und der Holger Schlichting.
Hallo.
Hallo zusammen. Ja, wir haben uns lange nicht mehr, also unsere Hörer haben uns lange nicht mehr gehört. Ich habe ja auch gehört, dass einige schon nachgefragt haben, wo denn die nächsten Folgen bleiben. Mhm. Von daher kommen wir dem heute wieder nach. Und ich sage jetzt mal, wir gelobigen Besserung, dass das jetzt vielleicht auch wieder häufiger, dass wir häufiger Podcast-Folgen für euch produzieren werden. Heute haben wir uns das Thema Langlebigkeit herausgesucht. Oder Holger, du hast es gewählt, hauptsächlich, du hast es vorgeschlagen. Warum?
Genau. Ja, ich wollte einmal ganz kurz noch sagen, weil ich das in anderen Podcasts immer höre und dann immer gut finde. Wir haben den 23. September 2024.
Ah.
Unsere letzte Aufnahme war im Dezember 2023. Aber da wir ja so langfristig denken, ist uns das eigentlich kaum aufgefallen.
Genau.
Genau. Und ich habe zunächst mal nach einem etwas anderen Wort gesucht, als das Thema organisationale Resilienz, aber eigentlich ist das ein Folge-Podcast, der so ein bisschen anschließen soll an unser Resilienzthema. Da haben wir im Dezember 2023 schon von berichtet. Da war unser großes Projekt, Konzernprojekt, noch in vollem Gange und das läuft jetzt Ende diesen Jahres aus. Hat uns aber dieses Jahr auch so stark gebunden und gefesselt, und zusammen, auch David hatte viele andere Projekte, dass wir es tatsächlich nicht so richtig geschafft haben, mal zwischendurch uns wirklich in Ruhe zum Podcast zurückzuziehen. Eigentlich haben wir es jetzt auch trotzdem nicht die Zeit, aber jetzt haben wir uns entschlossen, doch mal wieder aktiv zu werden. Genau. Und Langlebigkeit, weil wir natürlich in dieser Weiterentwicklung dieses Themas organisationale Resilienz zunächst mal ja letztes Jahr sehr stark auf so Fragezeichen gestoßen sind. Wo kommt denn dieser Begriff her und was soll das denn eigentlich? Und ist denn das jetzt überhaupt ein gutes und sinnvolles Ziel? Und kann man das überhaupt schaffen? Weil wir festgestellt haben, Resilienz ist so ein bisschen wie Gesundheit oder Sicherheit. Das kriegt man auch nie so richtig hin und man fragt sich natürlich, wie misst man das eigentlich? Jetzt ist natürlich Langlebigkeit auch so ein Thema, was mit vielen Fragezeichen verbunden ist. Auch mit der Frage, ist das überhaupt erstrebenswert? Oder interessiert das ein Unternehmen eigentlich oder ist nicht genau die Kurzfristigkeit genau das dominierende Momentum von ganz vielen Unternehmen, Unternehmenslenkern? Und das ist aber vielleicht auch ein sinnvolles Gegengewicht, würde ich mal sagen, um einfach mal den Fokus auf eine andere Dimension zu richten. Ich finde es auch interessant, dass Langlebigkeit gerade, und deswegen habe ich dieses Datum nochmal gesagt, weil ich gerade in verschiedenen Zeitschriften ganz viele neue Forschungserkenntnisse und Forschungsberichte im tatsächlich Gesundheitsbericht zum Thema Langlebigkeit lese, also verbunden mit KI, beschleunigen sich jetzt gerade so die Auswertungen von Forschungsergebnissen rasant und man kommt immer stärker eben auch es gibt ja in Köln eine Einrichtung, die auch zum Thema Langlebigkeit ausgiebig forscht, Name vergessen, aber egal, und es es gibt sozusagen die große Frage, ja, was müssen einzelne Menschen tun, um lange gesund zu leben? Das geht überall gerade durch die Presse. Und das ist aber eben auch ein Thema, was an ganz vielen Stellen Unternehmen interessieren könnte. Nicht zufällig sind das natürlich viel auch Familienunternehmen, die eine ganz andere Denke haben, nämlich auch die Denke haben, ihr Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben oder sich generell so stark mit dem Unternehmen zu identifizieren, dass sie eben das Interesse haben, dass es, auch wenn es vielleicht von Fremdmanagern weitergeführt wird, trotzdem weiter existiert. Und ob das in Konzernen immer so ist, weiß ich nicht genau. Aber es ist natürlich schon gerade angesichts der, man sagt ja gerne so, Polykrisen, die im Moment da sind und aufgrund der ja auch wirtschaftlichen Herausforderungen im Speziellen, die viele Unternehmen sehen, eben auch die Frage, ja, ist das nicht ein zentraler Fokuspunkt, auf den man eher gucken sollte als auf ein absolutes Abschöpfen von Gewinnen? Und natürlich brauche ich laufend Gewinne, um auch wieder reinvestieren zu können. Also es geht nicht darum, keine Gewinne zu machen. Unternehmen, was keine Gewinne macht, ist langfristig auch nicht überlebensfähig. Aber eben genau dieses Thema Langlebigkeit mal genauer in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, welche Faktoren gehören eigentlich dazu, das halten wir für sehr wichtig. Und aus unserer Sicht ist das eigentlich eine Metastrategie, also die nochmal über der eigentlichen Strategie angesiedelt ist. Die Strategie guckt auf den Wandel im Markt, guckt darauf, was sich vielleicht jetzt gerade an Kundenbedürfnissen ändert, auf die ich reagieren muss. Und trotzdem kann ich nochmal mit einem noch langfristigeren Blick darauf schauen, was braucht eigentlich mein Unternehmen, um wirklich langfristig im Spiel bleiben zu können. So, und da haben wir eine Menge an weiteren Erkenntnissen zutage gefördert. Da haben wir auch eine spannende Umfrage zusammen mit anderen Kollegen vom BDU ins Leben gerufen, um da nochmal zu näheren Erkenntnissen zu kommen. Eine sehr erfolgreiche Umfrage, die von zahlreichen Geschäftsführern und Unternehmern ausgefüllt worden ist. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen.
Vielleicht, du hast das jetzt eben noch mit unserer letzten Folge zum Thema Resilienz in Verbindung gebracht. Vielleicht das nochmal, um das ein bisschen voneinander abzugrenzen, inwieweit das jetzt die Folgen eigentlich gut zusammenpassen. Auf der anderen Seite, wo ist der Unterschied?
Ich würde sagen, man wird ja von Tag zu Tag schlauer. Und ohne dass ich jetzt die ganze Folge nochmal gehört habe, glaube ich, dass wir beim letzten Mal vor allem auch versucht haben, das Thema für uns einzukreisen, gemeinsam, so wie wir hier am Tisch sitzen, mit den Erfahrungen, die wir aus Projekten haben, also jetzt auch nicht im luftleeren Raum, also das hatte schon ja auch einen Hintergrund, aber wir haben eigentlich mit der Folge dann auch die Zeit gestartet, wo wir uns, wie Holger sagte, sowohl in einzelnen Projekten als aber auch denkend, theoretisch, sprechend mit dem Thema nochmal intensiver, also damit haben wir gestartet, nochmal das Thema auch intensiver einzukreisen und auch von unserer Seite aus intensiver bei Kunden ins Gespräch zu bringen.
Das Thema Resilienz.
Genau, der Titel war Organisationale Resilienz und der Titel lautet diesmal ja anders und auch das ist ja ein Teil dieser Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, sich mit dem Thema Langlebigkeit zu beschäftigen, aber es nicht alle unter dem Titel organisationale Resilienz tun und auch nicht tun müssen. Letztendlich geht es eben um die Frage, ja, wie bleibe ich im Spiel mit meiner Organisation, wie Holger das gerne zusammenfasst.
Okay.
Genau, und das Thema ist einfach so reichhaltig und so facettenreich, dass wir gemerkt haben, das gibt einfach Stoff für mehrere Folgen und es gibt so erstaunlich viel Forschung auch, die wir im letzten Jahr noch gar nicht gesehen haben. Wir haben also mit verschiedenen Professoren auch gesprochen, mit Professor Meissner, der dazu forscht, aber es gibt auch wesentlich mehr Bücher, wesentlich mehr Literatur, als wir eigentlich gedacht haben. sodass wir da aus diesem ganzen Geschehen auch ein eigenes Modell gebaut haben, von dem wir glauben, dass es eben sehr gut geeignet ist, wirklich als Metamodell in einer kontinuierlichen Strategiearbeit auch dafür zu sorgen, dass man immer wieder überprüft, an welcher Stelle man gerade steht. Und dass man da mit so einem Resilienzcheck, auch mit so einem, Check zur Zukunftsfähigkeit, sich immer wieder selber hinterfragt, um zu gucken, sind wir da auf dem richtigen Weg. Mhm. Genau, also da ist einiges dazugekommen, würde ich mal sagen. Also ich glaube,
man erkennt es ja auch letzten Endes, wer euch ein bisschen folgt in Newslettern und bei den sozialen Medien, dass das ja auch wirklich nicht ein beherrschendes Thema ist, aber das schon ein Schwerpunkt-Thema bei euch ist, Resilienz. So, ihr habt ja verschiedene Angebote zu dem Thema. Und die Zukunftstagung war, jetzt müsst ihr mir helfen, auch nochmal.
Ja.
Zu dem Thema.
Ja, genau. Das war einer unserer Dreh- und Angelpunkte, Zukunftstagung im Jahr 2024, die den Titel hatte: Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Robustheit, Anpassungsfähigkeit und Effizienz. Und okay. Das ist auch die Überleitung zum Metamodell, aber ich weiß nicht, ob du da einsteigen willst, Holger, oder du hattest die BDU-Umfrage angekündigt, wo du noch ein bisschen einführen könntest über den Hintergrund.
Ist ja ganz häufig mit so Themen, dass man zunächst mal sehr, sehr allgemein beginnt und dann eben mit der Zeit in immer stärkere Ausdifferenzierung geht und sich fragt, was für Aspekte tauchen denn da eigentlich alles auf. Und bei der Studie, die haben wir eben zum Beispiel geguckt, erstmal, wie wird denn das Thema eigentlich eingeschätzt? Und was wir interessant fanden, war, dass wir tatsächlich dann jetzt in 2024 gemerkt haben, anders als in 2023, wo wir noch so ein bisschen gemerkt haben, dieser Begriff ist ja irgendwie so ein bisschen holprig, dass bei der Frage, wie sehen Sie im Moment die Relevanz des Themas von organisationaler Resilienz, dass dann 23% gesagt haben, sehr hoch und 58% hoch, dass 16% gering und 3% sehr gering, dass also die Gruppe derjenigen, und das sind ja zum überwiegenden Teil Geschäftsführer gewesen, Teil auch Mittelmanagement, dass dieses Thema durchaus auf eine deutliche Resonanz stößt. Und das ist schon was, wo wir zunächst mal nicht so viel Sicherheit hatten. Und erst mit dieser sehr umfassenden Studie, die vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater dann ja sehr professionell aufgesetzt wurde, die haben da Mitarbeitende für, die nichts anderes machen, als solche wissenschaftlichen Studien auch dann entsprechend zu begleiten, professionell auszuwerten und die auch gesagt haben, wir haben noch nie erlebt, dass eine Studie auf so viel Widerhall gestoßen ist. Also wenn wir sonst unsere Mitglieder Kundenumfragen machen, dann erhalten die deutlich weniger Rücklauf als jetzt bei dieser Studie. Das allein ist ja schon ein Zeichen, dass dieses Thema durchaus jetzt auch nicht schon wieder zu Ende ist, sondern dass wir glauben, dass das wird sich überhaupt erstmal weiter entfalten. Wir stehen eigentlich erst am Anfang. Das ist auch die Einschätzung von Professor Rudi Wimmer, der ja mit uns die Zukunftstagung jetzt im August gestaltet hat zu diesem Thema. Also alles noch sehr frisch. Und der gesagt hat, das Thema ist noch so neu, dass eben noch nicht so viele wirklich realisiert und registriert haben, wie allumfassend relevant das ist. Und dass das eigentlich den Modus operandi des betriebswirtschaftlichen Denkens aus seiner Sicht auf den Kopf stellt. Also während wir früher von jedem Betriebswirtschaftler, den konnte man nachts um 3 wecken und der hat natürlich sofort gesagt, Effizienz und Gewinne, das ist alles, ja, und wer da nicht mitmacht, der wird verlieren, ja, und Und wir glauben, dass diese Antwort allein nicht mehr ausreicht, ja, dass ich das kurzfristige Gewinnstreben eben in auch sehr schneller Zeit auch sehr massiv rächen kann und dass ich eine viel bewusstere Balance brauche. Da sind natürlich börsennotierte Aktienunternehmen an vielen Stellen in gewisser Weise in einem Nachteil. Wir sehen das bei der Investitionspolitik von Automobilherstellern, die sehr lange nicht genug investiert haben in Zukunftstechnologien und das natürlich auch getrieben von Aktionären und von der Notwendigkeit, eben möglichst viel Geld auch als Dividenden auszuschütten. Also es ist nicht gesagt, dass es eine leichte Antwort darauf gibt. Deswegen sind wir ja mitten in diesem Transformationsprozess und deswegen ist auch unser Modell, unser Metamodell, da komme ich ja gleich drauf zu sprechen, eben genau um diese Paradoxie herumgebaut, dass ich nämlich nicht eine einfache Antwort darauf habe, wenn man jetzt sagen würde, ja, ist doch alles klar und die anderen sind alle verblendet und wir müssen jetzt nur noch das Richtige tun, dann wären wir ja schnell durch. Aber das sind wir eben nicht, sondern wir müssen genau mit dieser Widersprüchlichkeit leben, dass wir das alte Paradigma des Unternehmens eben balancieren mit dem neuen, nämlich der Frage, tun wir jetzt genug für die Langlebigkeit? Sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir auch in 1, 2, 3 Jahren noch weiter operieren können? Mhm. So.
Und vielleicht passt es hier schon zwischendurch ganz gut, dass wir ja im Gespräch mit Kunden, aber auch hier intern immer wieder auch zwischendurch mal an die Stelle kamen, wo die Frage kam, und wo ist jetzt das Neue? Haben das nicht Unternehmer auch in der Vergangenheit schon gemacht, zu gucken, ja, wenn das eine Produkt ausläuft, was kommt danach, so wenn man es relativ pragmatisch besetzt? Oder haben sich nicht auch Unternehmer in der Vergangenheit auch schon mit Risiken beschäftigt und dem Umgang mit Risiken? Und ich glaube, diese Fragen kann man ja alle mit Ja beantworten. Deshalb ist es in den einzelnen Fragmenten, in den einzelnen Puzzleteilen auch keine Neuerfindung. Aber ich würde mit meinen Worten sagen, dass einfach die Durchdringung und die Relevanz dieses Themas heutzutage eine ganz andere Relevanz für die Langlebigkeit einer Organisation hat. Und man daher zum Beispiel nicht mehr die Risikomanagementabteilung mit dem Thema Langlebigkeit, schau, dass wir nicht zu viele Risiken eingehen, beauftragt, sondern dass es eben auf einer anderen Ebene in jeder Unternehmung ankommt oder ankommen sollte, auf dem Weg ist anzukommen und dadurch vielleicht es auch nicht falsch ist, wenn manche Leute sagen, ja, dass es immer um Paradoxien geht und man verschiedene Wege verfolgen muss, war auch in der Vergangenheit schon klar. Aber nicht in dem Maß, wie wir es aktuell erleben und nicht in dem Maß, wie es auch aktuell in Organisationen aus unserer Sicht Thema ist. Deshalb auch Metamodell, weil es wirklich auch um eine Metareflexion sozusagen geht, die entkoppelt ist von dem operativen Alltag, wo man sich natürlich operativ mit Risikomanagement zum Beispiel beschäftigt. Und das ist wiederum ein Baustein auch in der Resilienzstrategie oder wie auch immer man es nennen möchte, aber eben nur ein Baustein, der sich dann auf höherer Ebene zusammensetzt. Und genau, ergänzt gerne.
Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, ja. Olga, du hast ja gesagt, in der Studie, also es ist schon vielen Geschäftsführern, gehobenes Management bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist. Wie kommt das, dass es hört sich jetzt ein bisschen an, als sei dieses Thema auch erst hochgekommen, ohne, du hast jetzt selbst gerade gesagt, was ist da jetzt das Neue da dran, aber wie ist es zu diesem Bewusstsein gekommen, also warum gerade jetzt?
Tja, wenn wir das wüssten.
Okay.
Also, wenn man mal guckt, wir haben zum Beispiel gefragt, welche Ausnahmesituationen sehen Sie, durch die Ihre Organisation bedroht sein könnte? Und was die gesagt haben, zu 61% haben die gesagt, Weggang von Schlüsselpersonen, zu 53% Cyberattacken, 35% wegbrechende Liefer- und Absatzmärkte. Also schon mal eine sehr interessante Unterscheidung, dass also dieses von außen kommende ja, ich sag mal, der Markt verändert sich massiv, ist gar nicht so hoch. Liquiditätsprobleme 31%, kurzfristige Gesetzesänderungen 23%. Also das Klagen über Gesetze ist das eine, aber dass es wirklich existenziell ist, ist nicht unbedingt so. Lieferkettenprobleme 21%, hätte ich auch deutlich höher eingeschätzt. Branchenspezifische Betriebsunterbrechungsrisiken 11%. Das sind sozusagen so die Einschätzungen. Und warum jetzt gerade? Ich glaube, dass natürlich der Markt, der Arbeitgebermarkt oder der Arbeitnehmermarkt gerade so angespannt ist, dass das Wegbrechen von Schlüsselpersonen noch mal kritischer wird. Also ich glaube, das ist ein hohes Bewusstsein. Und naja, wieder diese Frage nach Polykrisen. Also es kommen einfach viele neue Entwicklungen dazu. Also diese demografische Entwicklung, das habe ich gerade gesagt. Und dann das Thema Cyberattacken oder überhaupt die Sicherheit von digitalen Strukturen, die wir jetzt ja alle fleißig aufbauen. Deutschland immer noch sehr langsam, aber nichtsdestotrotz auch notwendig, schaffen wieder neue Verwundbarkeiten. Und eigentlich drehen sich im Moment alle im Kreise und wissen gar nicht, wo sie anfangen und aufhören sollen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, die aber gleichzeitig auch wieder neue Herausforderungen bieten. So, oder bieten hört sich so blöd an, aber neue Herausforderungen stellen so.
Also ich fühle mich bisschen an unser Vorgespräch, wo wir ja dieses Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen hatten, wo wir sagen, ne, es gibt ja die Dimension der Nachhaltigkeit, ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit, und auch in diesem Spannungsfeld halt auch Unternehmen ja jetzt sich verändern müssen, reagieren müssen, und ist ein ähnlicher Begriff, also zumindest in der gleichen Begriffswolke, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Also sozusagen, wie ich mein Unternehmen für mein Umfeld und für mich, für die Zukunft zukunftsfähig aufstelle und auch das auch in Zukunft auch zukunftsfähig halte letzten Endes. So, das ist ein ähnliches genau. Spannungsfeld, wenn ich euch verstehe, vielleicht noch natürlich ein bisschen weiter. Ein bisschen komplexer vielleicht an der Stelle, aber eine ähnliche Aufgabenstellung.
Ja, und wenn du an die Jahre der Merkel-Regierung denkst, dann haben wir doch nicht jeden Tag uns gefragt, wie wird die Zukunft und was kommt da gerade alles noch? Ja. Genau. Sondern es war ja so ein bisschen, ich meine, schon bei Kohl hat man ja von den bleiernen Jahren gesprochen und hat so gedacht, boah, irgendwie, ja, alles läuft so und es läuft manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen besser, aber irgendwie geht's doch alles aufwärts. Und jetzt gerade die Zehnerjahre waren ja durch einen deutlichen, nicht immer, ne, 2008 war die Finanzkrise, aber dann ab 2010 ging's dann wieder doch deutlich aufwärts. Und man hatte aber nicht das Gefühl, dass die Zukunft so viele unangenehme Überraschungen beinhaltet. Und ich glaube, dieses Gefühl, aber auch faktisch, hat das schon deutlich angezogen.
Beziehungsweise, ich finde, wir mussten es lernen, dass es so ist.
Ja.
Also weil bei genauer Betrachtung alle Themen, die du auch schon angesprochen hast, die gab es. Und uns als Unternehmer waren wir damit auch konfrontiert. Aber haben wir sie bewusst wahrgenommen oder gesagt, wie reagieren wir da drauf? Und wir mussten in den letzten Jahren einfach lernen, anhand dieser Krisen, mussten durch diese Krisen gehen, um zu bemerken, dass sich da was verändern muss.
Also ich glaube, dass man ja vielleicht ungefähr seit 10 Jahren dieses VUCA-Modell nutzt, um Wirtschaft, um Gesellschaft zu beschreiben, aber dass man das, und ich nehme mich da nicht aus, also auch uns als Organisation, dass man das interessiert zur Kenntnis genommen hat, dass man so die Wirklichkeit beschreiben kann und jetzt aber zunehmend die Auswirkungen dieser Wirklichkeit erlebt und von dem Beschreiben jetzt wegkommt und man ins Handeln muss, um wirklich mit dem, was so zugespitzt diese VUCA-Dimension letztendlich an Überraschungen, an Veränderungen, an Verwerfungen auslösen, jetzt letztendlich unternehmerisch oder in Organisationen auch damit umzugehen. Nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist, sondern jetzt erlebt man wirklich, dass ja, was auf einer kognitiven Ebene vielleicht auch schon seit Jahren erklärbar war, aber doch noch nicht so nah angekommen war bei jedem Einzelnen.
So, und du brauchst ja jetzt irgendwelche Strukturen und irgendwelche Handlungsmodelle, um zu sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich? Wie will ich denn jetzt eigentlich vorgehen? Was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und als Unternehmen ist das bedeutet, dass er auf der einen Seite immer wieder seine Strategie zu überprüfen. Wir reden ja oft von einer strategischen Skizze. Da bieten wir auch eine Weiterbildung zu an, die dieses Jahr unglaublich voll war zum Beispiel. Also die Nachfrage danach, nach diesem, wir nennen es das Strategy to go, also nicht mehr, wir lassen von der Unternehmensberatung irgendwie eine endlose Strategie für 5 Jahre ausarbeiten, sondern wir gucken in sehr kurzen Abständen, passt das eigentlich noch, wie wir unterwegs sind. Und diese Strategie behandelt ja einerseits die Vergangenheit, nämlich die Änderungen im Markt, auf die wir reagieren müssen, und dann eben aber auch im Sinne von Plan eine ungewisse Zukunft. Und zum Beispiel die Professorin Lisa Velikangas, die sich sehr stark mit diesem Thema Resilienz beschäftigt, die schreibt als Untertitel zu ihrem Buch Organisationale Resilienz, schreibt die, Resilienz hilft da, wo Strategien scheitern. Also ich muss Strategiearbeit machen, ich muss aber auch damit rechnen, dass sie nicht ganz aufgehen wird oder gar nicht aufgehen wird. Ja, Mercedes mit seiner Luxusautostrategie gerät gerade just unter starken Beschuss, ja, weil sie sich eben verschätzt haben. Sie haben gedacht, sie können eben viel dieser Luxusmobile im Ausland absetzen, und genau da stagniert der Umsatz jetzt gerade. Also ne, manchmal funktionieren Strategien eben auch nicht. Ja. Und dann ist der Fallback, ist sozusagen, dass die Organisation als Ganzes trotzdem in der Lage ist, mit solchen Situationen dann immer noch umzugehen und ausreichend Puffer zu haben, ausreichend Reserven zu haben, Kapazitäten zu haben, um das zu schaffen. Und da sind wir dann wieder bei der Langlebigkeit. Hier der Ari de Geus hat so ein Buch geschrieben, The Living Company. Der hat da 4 Faktoren für Langlebigkeit und erfolgreiche Unternehmensentwicklung identifiziert, wo er eben sagt, Unternehmen sind eben sensibel für Entwicklungen in ihrem Umfeld und sind in der Lage, ihr Kerngeschäft rechtzeitig neu auszurichten. Und gibt es ja auch so Untersuchungen. Es gibt ja in Deutschland Unternehmen, die seit 1500 irgendwas aktiv sind. Und das sind eben häufig dann trotzdem Unternehmen, die immer wieder auch das, was sie ursprünglich mal gemacht haben, auch wieder verändert haben. Ne? Und also frühzeitig eben auch in der Lage zu sein, ja, ein entsprechendes Risiko einzugehen. Wobei das mit dem, ne, also sie erlauben zum Beispiel ihren Mitarbeitern Freiräume und tolerieren auch eben entsprechende, manchmal auch ein bisschen exotische Experimente abseits des Kerngeschäftes, solange sie die Existenz nicht gefährden. Also sind eben experimentierfreudig. Die sind eben nicht darauf ausgerichtet, nach de Geus, da einfach, ne, immer nur zu optimieren, sondern eben auch andere neue Sachen auszuprobieren. Und interessant ist auch zum Beispiel, und das ist natürlich Wasser auf unsere Mühlen, sie zeichnen sich durch festen Zusammenhalt und ausgeprägte Identifikation mit der Firma aus. Und das gilt eben für alle Mitarbeiter, nicht nur für die Führung. Also ein Unternehmen, was sehr langfristig am Markt existieren will, hat eben auch eine entsprechende, ja, ich sag mal, resiliente Kultur, was dann natürlich wieder bedeutet, das ist sehr voraussetzungsreich. Dafür muss ich natürlich auch ein bisschen was tun aus Führungssicht. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich eben ein sehr konservatives Finanzmanagement. Also möglichst auch gut gefüllte Kassen zu haben, das Geld eben nicht komplett auszuschütten und zu verjuxen, sondern eben tatsächlich in der Lage zu sein, für das Betreten von Neuland oder für die Übernahme von anderen Unternehmen und Ähnliches auch unabhängig von Banken agieren zu können.
Das ich fühle mich gerade stark an Familienunternehmen generell, ja, erinnert. Also ich glaube, da kann man dann ja in dem Kontext auch viel von lernen.
das ist, glaube ich, genau, das sind eben so zwei ganz fundamental unterschiedliche Mindsets.
Ja,
genau. Und deswegen sind die langlebigen Unternehmen eben häufig Familienunternehmen. Eben nicht nur. Aber das ist eben eine der Erfolgsgeheimnisse natürlich auch von langlebigen Unternehmen, dass die eben da sehr stark eben auch auf Reserven achten und ähnliches. Und William O'Hara hat das auch erforscht, ein amerikanischer Professor, der eben gesagt hat, eine Verpflichtung auf einen Integritätsstandard ist auch ein wesentliches Merkmal langlebiger Unternehmen. Also Unternehmen, die bekannt sind für Verlässlichkeit, die sich einen Ruf erarbeitet haben, dass sie Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten fair behandeln, sind langfristig massiv im Vorteil. Also ganz anders, als es so uns ja viele andere Bilder auch suggerieren wollen, dass es ja irgendwie um ständigen Überlebenskampf und das Recht des Stärkeren geht. Und dass die Forschung zeigt eigentlich eher das Gegenteil, ja, dass die langfristige Überlebensfähigkeit an ganz andere Faktoren gebunden ist als an den kurzfristigen Vorteil, für den man irgendwie andere austrickst. Was ich durchaus auch ein spannendes Ergebnis finde in der Hinsicht. Genau. Und ja, genau, das betont eben, und das, was ich gerade genannt habe, sind ja viele, also das Finanzielle ist ja eher so dieser ein Aspekt, habe ich sozusagen Spielräume, um reagieren zu können oder agieren zu können. Und die anderen Faktoren, die ich eben genannt habe, sind eben dieses, wir nennen es Anticipating, so haben wir auch unsere BDU-Studie strukturiert, dass wir gesagt haben, wir gucken auf drei Phasen, nämlich Anticipating, also was nehme ich irgendwie vorweg, also wo denke ich die Zukunft schon aktiv voraus, immer natürlich mit dem Risiko des Scheiterns, dann eben der Aspekt Coping, also wie gehe ich dann mit Situationen um, die jetzt eingetroffen sind. Und Adapting, wie bin ich in der Lage, dann auch mich entsprechend anzupassen, so. Und bei dieser Frage nach dem Anticipating, da fand ich es eben ganz, ganz spannend, dass wir gesagt haben, existiert eigentlich in Ihrem Unternehmen eine schriftliche Strategie, wie Sie quasi systematisch ihre Umwelt beobachten, wie sie, auf welche Faktoren sie achten wollen. Und das ist tatsächlich noch komplettes Neuland. Also da sagen 87%, nee, da haben wir gar nichts. Also das fand ich schon eine sehr wichtige und herausragende Erkenntnis, dass zwar man irgendwie seinen Markt und seine Kunden natürlich irgendwie beobachtet, aber da sind wir natürlich ganz schnell bei dem, was in Unternehmen auch unter dem organisationssoziologischen Begriff von Bounded Rationality bekannt ist, nämlich dass in Unternehmen das Wissen und die Beobachtung des Marktes unglaublich verteilt ist. Also die Unternehmensspitze denkt natürlich immer, dass sie irgendwie über alles informiert ist, ist es ja in der Regel nicht, hat dafür ihre eigenen kleinen Fenster in die Wirklichkeit, die sie betrachtet. Und die sind natürlich stark gefiltert, aber auch für sehr marktnahe Abteilungen ist auch das immer von sehr vielen Einschränkungen begrenzt. Das heißt, das Unternehmen glaubt, es hat ein gutes Bild des Marktes und kann gut antizipieren, kann gut vorausschauen, aber eigentlich gibt es keine Instanz in der Organisation, die das unbedingt wirklich bündelt und strukturiert und auch ein strukturiertes Vorgehen hat. Das unterstelle ich mal, wenn die eben sagen, naja, es gibt da keine schriftliche Vorgehensweise, kein Plan sozusagen, dann ist das sicherlich eine der größten Lücken, dass letztendlich so eine kognitive Verzerrung eintritt, wo man denkt, ja, wir haben das alles im Blick, wir sehen das ja alles und wir lesen ja jeden Tag Zeitung, aber tatsächlich die Entwicklung nicht gut antizipierbar sind.
Wie könnte denn so ein Plan aussehen für Unternehmen? Einfach skizziert.
Ich glaube, das ist fast ein Übergang zum Stichwort, also in die Richtung, es gibt bei all diesen Fragen meistens ja nicht die Antwort. So, und das ist für mich eine der wesentlichen Erkenntnisse, die auf der einen Seite auch gar nicht so überraschend ist, die aber auf der anderen Seite nochmal sehr, sehr fokussiert wurde durch diese Umfrage und durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es in einem hohen Maß um Fragen geht, die einerseits jede Organisation für sich sehr individuell beantworten muss und bei jeder Antwort, die eine Organisation darauf gibt, diese Organisation außerdem im Blick haben muss, was damit beantwortet ist und was vielleicht aber auch nicht, womit dieser Antwort Lücken produziert sind und Lücken geschaffen worden sind, die nicht Teil dieser Antwort sind. Und so würde ich zu der Frage, wie kann die Strategie der Marktbeobachtung aussehen, auch antworten, dass da nicht der eine Tipp hilft, wie du es letztendlich machen kannst, sondern das ist vor allem eine Frage der Auseinandersetzung der Organisation mit dieser Frage und der zumindest temporär gültigen Vereinbarung, wie gehen wir jetzt mit der Frage in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren letztendlich um ist. Und da kann die Antwort sehr, sehr unterschiedlich aussehen.
Also eins ist ein strukturelles Thema zum Beispiel. Also ein Kunde von uns, der hat jetzt zum Beispiel sehr stark marktfokussierte Teams ausgebildet. Also der hat seine ganze Organisationsstruktur verändert, nochmal stärker um Kunden herum gruppiert und dabei nicht mehr nur den Vertriebsabteilungen den Kundenkontakt sozusagen zugesprochen, sondern diese kundenorientierten Teams sind jetzt wesentlich übergreifender aufgestellt. Und damit gibt es viel mehr Teile der Organisation, die einen unmittelbaren Kontakt zum Kunden haben und zum Markt haben. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die in der Vergangenheit oft durch so eine funktionale Aufteilung nicht so stark gegeben ist. Also das gibt es bei Mittelständlern, die in der Vergangenheit gesagt haben, ja, wir haben hier einen Vertrieb und wir haben dann eine Marktnachfolge, die dann diese Projekte hinterher weiter bearbeitet. Und ich kenne so viele Kunden inzwischen, die dazu übergegangen sind, da interdisziplinäre Teams zu bilden, sodass dann auch Teile des Unternehmens, die in der Vergangenheit nie was gehört haben von den Kundenbedürfnissen, auf einmal mit in diesen Gesprächen sitzen. Und das wäre aus meiner Sicht so ein Punkt, wo ja einfach auch man so ein bisschen mit ich will jetzt nicht naive Kinder fragen, aber man sagen, aber diesen unverbrauchten Blick, der hilft eben manchmal, dass man nicht immer schon denkt, man weiß, was der Kunde eigentlich will und wie das alles tickt und so, sondern man hat dann Leute dabei, die stellen einfach nochmal neue Fragen. Und ich glaube, allein das zu organisieren und letztendlich ein Bewusstsein zu schaffen davon, dass man eigentlich sich seinen Markt selber konstruiert und sein Bild vom Markt eigentlich ein intern generiertes Bild ist. Das umzusetzen in eine Struktur, in der ich genau das nicht mehr glaube, sondern regelmäßig hinterfrage. Das ist, glaube ich, schon ein zentraler Schritt aus meiner Sicht. Weil, ne, klar, das ist so dieses ewige Mantra, der Kunde steht im Mittelpunkt und das ist irgendwie wichtig. Zum einen steht natürlich nicht nur der Kunde im Mittelpunkt, sondern es ist ein Wechselspiel von Kunde und Organisation. Aber in der Praxis ist das ja in der Vergangenheit selten gewesen. Das waren ja Lippenbekenntnisse. Und da merke ich, das ist ein großer Unterschied, dass das jetzt ernster genommen wird, dass das tatsächlich stärker umgesetzt wird. Also dass ich auch dieses Thema Innovation wirklich zu organisieren. Ich glaube, da haben sich ja in den letzten Jahrzehnten, kann man schon inzwischen fast sagen, aber es ist, glaube ich, noch lange nicht in allen Unternehmen durchgedrungen. Sowas wie Design Thinking ist einerseits ein alter Hut, aber nach wie vor aus meiner Sicht ein Mittel der Wahl, um eben genau mit solchen Denkweisen stärker an die Bedürfnisse von Kunden ranzukommen.
Mhm. Naja, und der Haken kommt dann gleich mit, weil man damit auf der einen Seite eben massiv an Langlebigkeit arbeitet, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Langlebigkeit gefährdet, indem zu viele Leute an zu vielen Stellen mitreden und plötzlich Effizienz zum Beispiel verloren geht an anderer Stelle. Und genau, dann sind wir bei den zentralen Paradoxien, die dieses Thema umranken.
Richtig, genau, weil wir natürlich jetzt ganz viel eben, ne, auf diesem Thema Anpassungsfähigkeit herumgeritten sind und gesagt haben, naja, das, ne, das braucht eben Innovation, es braucht mehr Agilität, mehr Flexibilität. Und die Studien zum Beispiel von diesen langlebigen Familienunternehmen zeigen ja genau auch in die Richtung, dass sie eben diese Agilität oder Bereitschaft, sich neu zu erfinden, auch dann zumindest die lang gelebt haben, oftmals bewiesen haben, auf der einen Seite. Und dass damit aber leider nicht, also wenn man das als einzige Antwort akzeptiert, ist man eben genau nicht in diesem Modus der Langlebigkeit, sondern es ist letztendlich aus unserer Sicht so ein Dreieck, so wie das magische Dreieck, das man so auch aus dem Projektmanagement kennt, von Zeit, Kosten und Ressourcen, wo man weiß, man wird niemals alles drei gleichzeitig im vollen Umfang abdecken können, sondern man, ne, weiß, ja, wenn ich die Kosten reduziere, dann bin ich vielleicht nicht mehr so schnell und dann wird auch die Qualität nicht mehr so hoch sein. Oder wenn ich die Qualität höher brauche, dann muss ich eben mehr Geld ausgeben oder dann brauchst du vielleicht auch mehr Zeit. Also dieses magische Dreieck, das gibt es eben bei dem Thema Langlebigkeit auch, weil ich natürlich das ganze Geschehen finanzieren muss. Das heißt, ich brauche irgendwie eine entsprechende Kostenstruktur. Wenn ich langfristig hier zu teuer produziere, dann kann ich mir gar nichts mehr leisten, auch keine Innovation und keine Anpassung mehr. Das heißt, ich brauche saubere, schlanke Prozesse erstmal als Basis und als Grundlage und auch entsprechende Geldreserven. Aber eben die Innovation kostet natürlich Geld erstmal. Die Spielwiesen, die ich aufbaue und von denen viele vielleicht auch nichts werden, die sind natürlich erstmal Invests, die ich tätigen muss. Und dann habe ich noch quasi als dritten Faktor das Thema Robustheit. Also wo, an welchen Stellen muss ich aber auch zum Beispiel eine gewisse Redundanz schaffen. Ja, also die Organisationssoziologie spricht von Organizational Slack, also genau von der Frage, wo habe ich vielleicht etwas, was ich wegrationalisieren könnte, aber das ist eigentlich so eine kleine Reserve, die mir hilft, irgendwo, wenn es auf einmal eng wird. Ja? Also wo gibt's vielleicht auch mal eine Meeting oder eine Kaffeepause, ich überspitze es jetzt mal, die gar nicht so zielführend wirkt, aber wo ein paar Leute zusammenstehen und auf einmal irgendwie eine neue Idee spinnen jetzt mal. Oder wo plötzlich Not am Mann ist und man sagt, ah stimmt, da haben wir aber noch irgendwie jemanden, der kann da jetzt einspringen. Ja? Also das sind ja nur so ganz kleine, kurzfristige Beispiele, aber so dieses Thema Robustheit ist eben natürlich ein Invest, weil ich im Zweifelsfall dafür Ressourcen vorhalte, die ich nicht sofort brauche.
Ja.
So, ne?
Naja, wo beschäftigen sich zwei Leute mit einem Thema, wo man eigentlich denkt, einer wird doch reichen.
Ja.
Aber vielleicht fällt dieser eine aus welchem Grund auch immer. Und plötzlich zahlt genau diese Entscheidung zwar nicht in Effizienz ein und vielleicht auch nicht in Anpassungsfähigkeit, aber eben in Robustheit.
So, und das ist ein Geschehen über die Zeit. Also das heißt, es ist immer kontextuell zu betrachten. Also es geht immer darum zu sagen, okay, was ist jetzt im Moment am wichtigsten so? Ne? Und dann gibt's natürlich Phasen, wo man so unter Druck gerät, dass man sagt, jetzt müssen wir Kosten reduzieren. Aber wenn das quasi zum einseitigeren Reflex wird, dann bin ich eben zu wenig darauf ausgerichtet, eben auch wieder nach vorne zu denken. Oder ich bin nicht willens, diese Robustheit eben entsprechend zu finanzieren. Ne? Also ein Freund von mir hat ein Unternehmen, was an einem Fluss liegt und seine Mitgesellschafterinnen haben ihn immer kritisiert, dass er so eine teure Versicherung hatte, die irgendwie einen kompletten Ersatz von allem irgendwie beinhaltet. Und die war unfassbar teuer, bis zu dem Tag, wo dieser Fluss so massiv über die Ufer getreten ist, dass seine gesamte Firma abgesoffen ist.
Okay.
Und da standen also über 1500 technische Geräte im Erdgeschoss, die allesamt weg waren, also die allesamt zerstört waren durch die Flut und die von der Versicherung vollständig ersetzt wurden. Und insofern gibt es ja oft diese Metapher, dass so ein Invest in die Robustheit eben wie eine Versicherung wirkt sozusagen. Und das aber gut auszubalancieren, weil ich kann natürlich viel Geld in Robustheit stecken, die ich nie brauche. Und deswegen muss ich immer wieder neu abwägen, was hilft mir jetzt eigentlich? Und es geht weniger darum, eine endgültige Antwort zu finden, als eher zu wissen, dass es ein kontinuierlicher, dynamischer Entscheidungsprozess ist und ich sozusagen diese Faktoren immer wieder alle auf dem Schirm habe. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Also damit zu leben, dass man raus aus dieser Eindeutigkeit kommt und hin zu einer Akzeptanz dessen, dass das morgen wieder anders sein kann, ja. Und das erfordert natürlich schon viel mehr, als wenn man klare Leitlinien in einem Unternehmen verkündet und sagt, wir sind hier die sparsamsten von allen und wir geben für nichts Geld aus und das ist immer so und das ist unser Mantra. Dann wissen alle, wo es lang geht. Aber das dient eben nicht unbedingt immer der Langlebigkeit.
Naja, und das ist, finde ich, auch eine der zentralen Botschaften tatsächlich, dass es immer mit Blick auf Zeit und Entwicklung zu betrachten ist und es deshalb tatsächlich ein Metathema ist, was sich nicht durch Antworten, die eine bestimmte Abteilung gibt, letztendlich dauerhaft beantworten lässt. Und das stellt eine besondere Herausforderung natürlich an Stellen, die man eben sehr formal in Unternehmen üblicherweise auch beantworten will oder beantworten muss. Und Holger hat das Stichwort Struktur zum Beispiel vorhin verwendet. Und wenn ich mich in vielen Projekten mit Organisationsdesignmodellen beschäftige, ist genau das dann eine zusätzliche Herausforderung, weil ein Organisationsdesign, für das sich eine Organisation entscheidet, ja in der Regel eine sehr formale Festlegung ist und in der Regel auch eine Festlegung, die nicht nur für die nächsten 2 Wochen oder 2 Monate gilt, weil das ja relativ tiefgreifende Entscheidungen oft sind, zumindest wenn es wirklich um die Aufbaustruktur geht. Natürlich gibt es andere Stellhebel im Organisationsdesign, die auch mal schneller und temporärer gestaltet werden können, aber es gibt eben einige bestimmte Grundmuster, die ja doch in der Regel auf Langfristigkeit angelegt sind. Und wenn man da dann diesen Grundgedanken von Resilienz mit bedenkt, hat man eben mit der Entscheidung für ein bestimmtes Organisationsmodell gleichzeitig, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, sich gegen andere Lösungen entschieden, die aber aus der Brille der Resilienz sofort zu Lücken führen. Also wenn man jetzt in einem hohen Maß auf Agilität setzt zum Beispiel, hat man vielleicht an manchen Stellen Effizienz verspielt, an manchen Stellen Robustheit verspielt, vielleicht auch nicht. Es ist immer wieder eine Frage des Kontexts, worauf ist Agilität jetzt gerade an dieser Stelle die Antwort. Aber sicher ist, dass eben jede Entscheidung ja auch Nachteile mit sich bringt. Und wenn ich zum Beispiel auf eine agile Organisationsform im hohen Maße setze, habe ich da auf jeden Fall eine Temporalität drin, die zum Beispiel auch vermeidet, dass Leute wirklich Profis in ihrer Sache werden und am Ende total effizient zum Beispiel arbeiten können, weil Dinge klar sind, die sich wiederholen, für die andere Organisationsformen vielleicht die bessere Lösung wären. Und wenn ich jetzt an so einer Stelle bin, wo ich das Organisationsdesign betrachte, heißt das, dass man sich darüber bewusst sein muss, für welche Lösung man sich entscheidet und welche Lösungsprobleme das mit sich bringt, um dann auch zu entscheiden, wie man mit diesen Lösungsproblemen umgehen soll. Und das heißt in der Praxis, und das kennt jeder aus Organisationen, dass es ja auch meistens nicht die Reinform eines bestimmten Organisationsmodells gibt, sondern dass es oft Mischungen sind. Und man kann diese Mischung letztendlich sich entwickeln lassen und sagen, so sind bei uns die Regeln, das ist der Dienstweg, das ist das, was vom Organisationsdesign entschieden ist. Und man kann sicher sein, dass sich eben rundherum informale Trampelpfade entwickeln. Aber Organisationen sind aus meiner Sicht gut beraten, sich auch mit diesen informalen Trampelpfaden im Sinne von Resilienz sehr bewusst zu beschäftigen, weil nicht automatisch jede Lösung, die entsteht, auch in Resilienz einzahlen muss. Und deshalb gerade, wenn es um so formale und langfristige Entscheidungen geht, gibt es ein bisschen das Dilemma, die Antwort für Resilienz kann sich relativ regelmäßig ändern. Man hat aber auf der anderen Seite eine langfristige Entscheidung getroffen. Und damit gilt es letztendlich umzugehen. Und da gilt es am besten schon bei der Entscheidung für ein bestimmtes Organisationsmodell, im Sinne von Resilienz, die anderen Wege mitzudenken. Immer in dem Wissen, man wird nicht alle drei Facetten dieses von Holger beschriebenen Dreiecks im gleichen Maß erreichen können. Also man muss auch immer für eine gewisse Zeit eine Entscheidung treffen, worauf man jetzt setzt, worauf man mit seinem Organisationsmodell vor allem setzt, was man ergänzend für Einheiten schafft, die eine Lösung für andere Bereiche sein können, die aber dann automatisch wieder den Fokus auch woanders hinschieben. Also es ist einfach unmöglich, in gleichem Maße robust, effizient und anpassungsfähig zu sein. Und dazwischen muss man sich bewegen. Und dazwischen muss man sich am besten nicht zu langfristig bewegen, sondern das Ganze relativ regelmäßig im Blick haben. Und das ist nicht unbedingt das, was Organisationsmodelle, Organisationsdesignprozesse verfolgen. Und das ist auch nicht unbedingt das, worüber sich Mitarbeitende freuen. Das ist ja auch ein Aspekt. Also Mitarbeitende wünschen sich ja auch langfristige Entscheidungen und Klarheit an vielen Stellen. Aber das ist ja mit Blick aus der Resilienzbrille eben nicht immer die einzig mögliche Antwort, sondern da ist es auch gut, viele Dinge in Bewegung zu halten.
Ja, genau. Was ich aber interessant finde, ist tatsächlich, dass ich bei meinen Kunden auch, es geht ja wirklich von Konzern bis kleiner Mittelstand mit 60 Mitarbeitenden, dass aber auch Mitarbeiter, also Unternehmen mit Mitarbeitern von 60 Leuten verstärkt solche Fragestellungen aktiv bearbeiten. Dann eben mit wirklich begrenzten Ressourcen natürlich, aber die zum Beispiel sagen, unser Hauptlieferant ist zwar ein Taiwanese, aber die Werke sind alle in China. Und wir müssen jetzt mal langsam aktiv werden, dass wir Lieferanten finden, die auch in anderen Ländern sitzen. Und dann sagt der Vertriebler, ja, das haben wir vor Jahren alles schon mal probiert und das funktioniert alles nicht. Und damit hätte man das ja auch bewenden lassen können. Aber tatsächlich gibt es jetzt eine von uns dann eben auch organisiertes und initiiertes kleines Projekt, was jetzt systematisch Ausschau hält in anderen Ländern, jetzt in dem Fall in Vietnam und Kambodscha und ähnlichen Ländern, um eben Lieferanten zu finden, die sich vielleicht hoffentlich möglicherweise in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und die dann möglicherweise auch ein Fallback sein können zu dem chinesischen Lieferanten. Und dann machen die da auch mal eine Reise hin und gucken sich das an und organisieren dann tatsächlich was. Und das ist aus meiner Sicht sowas, wo man sagen kann, okay, das gehört eben mit zum normalen Alltag und Management. Aber ich habe das in der Vergangenheit so noch nicht in dem Maße beachtet und beobachtet, wie das jetzt auch stärker ins Bewusstsein gerät. Und das gilt es letztendlich systematisch zu organisieren. Und im Organisationsdesign verankert heißt ja oft nichts anderes, als zum Beispiel zu sagen, wir legen uns das auf jährliche Wiedervorlage. Das so simpel ist es dann manchmal, dass man sagt, wir haben jetzt eine Strategie, dass wir, wenn bestimmte Ozeanrouten nicht mehr funktionieren, wir andere Routen fahren können und wir haben dafür auch entsprechende Carrier. Und wir wissen eben, wir müssen die Verträge mit den Carriern jetzt eben in einem regelmäßigen Turnus überprüfen oder ähnliches. Also da hängt einfach ein Rattenschwanz von Organisationen dran, den einem erstmal keiner bezahlt, aber der jetzt mittlerweile auch mit zum Spiel gehört, wenn man eben da an der Stelle, ja, ich will noch nicht mal sagen, auf Nummer sicher gehen will, das klingt schon zu optimistisch, aber wenn man zumindest ein bisschen seine Hausaufgaben organisieren will, dann steckt da mehr hinter, als der Geschäftsführer hat das irgendwie im Hinterkopf und die Leute werden schon bei Gelegenheit, wenn es dann soweit ist, irgendwie reagieren, sondern das systematisch aufzubauen, in der Organisation zu hinterlegen, wer ist dafür eigentlich zuständig und wie genau machen wir das? Und ist der Einkauf, kriegt er jetzt den Auftrag, zum Beispiel bei den wichtigsten Lieferanten noch eine zweite Quelle zu finden? Das ist aus meiner Wahrnehmung vor, weiß ich nicht, 4, 5, 8 Jahren lange nicht so ein Thema gewesen, wie ich das jetzt heute in Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung beobachte. Und das eine ist ja zu sagen, ja, ist ja klar, dann machen wir das. Und das andere ist eben, das ist eben nicht so einfach zu entscheiden, sondern welchen Entscheidungsprämissen folgt denn dann der Mitarbeitende, der jetzt auf einmal in diesem Dilemma steht, ja, der Einkäufer zum Beispiel, zu sagen, ja, aber China ist weiterhin am billigsten. Was mache ich denn jetzt, ne? Wenn ich jetzt einen zweiten Lieferanten qualifizieren soll, der aus einem anderen, am besten ja ein anderer Kontinent, ja, am besten nicht Asien, so, ja. Kommen soll und der ist aber 20% teurer, wer gibt mir denn jetzt die Freigabe und wie viel davon, also was verspreche ich denn diesem Lieferanten und habe ich den nur als Fallback oder beziehe ich jetzt von dem auf Ware? Das sind ja alles Entscheidungen, die getroffen werden müssen, so. Also da gehört schon auch ein bisschen mehr System hinter, als einfach nur zu sagen, ja, irgendwie sind wir ja insgesamt schon ganz schön zukunftsfähig.
Ja, ein zentraler Unterschied ist, glaube ich, eben, dass das nicht dauerhaft nur die Aufgabe der Fachabteilung ist, die genau dafür steht und die genau ihr Ziel umsetzen will, vielleicht möglichst günstig einkaufen. Und dafür ist der Einkäufer über Jahrzehnte bezahlt worden. Und solange das funktioniert, sind ja auch alle glücklich. Aber es ist jetzt vielleicht eingebaut ins Organisationsdesign oder von Führung gesteuert, dass es erlaubt ist und dass es Momente gibt, da aus anderen Perspektiven auch drauf zu gucken und eben neue Entscheidungsprämissen dann entstehen, die rauskommen aus dem, und das ist ja auch schon fast ein Klassiker, aus dem Einkaufssilo, wo eben nach bestimmten Mechanismen, ja, nach bestimmten Vorstellungen, nach bestem Wissen und Gewissen im Zweifel über Jahre auch die Arbeit gemacht wurden, aber doch sehr einperspektivisch, wenn man das so sagen kann. Und Resilienz braucht immer verschiedene Perspektiven, um weiterzudenken und vielleicht zu anderen Antworten, zu anderen Prämissen dann am Ende zu kommen. Cool. So, genau.
Das ist fast
haben wir ein, genau, das ist genau, haben wir ein Fazit oder ist das schon das Schlusswort? Oder?
Ja, das Schlusswort.
Martin, also denkt noch.
Ja, ich denke noch ein bisschen, aber vielleicht ist es auch noch mal ein Thema für eine zweite Folge, weil wir sind jetzt aus meiner Sicht, vielleicht sehen das die Hörer anders, vielleicht seht ihr das anders, wir sind jetzt immer doch wieder sehr häufig beim Thema Resilienz gelandet und das Thema des Podcasts Langlebigkeit. Ohne dass jetzt, also vielleicht, wo ist eine Differenzierung notwendig? Wo sind, also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mir persönlich, muss man ja dazu sagen, ist der Begriff Langlebigkeit, finde ich, extrem positiv aufgeladen für mich. Im Gegensatz zu Resilienz, wo man sagt, man wird, also ich persönlich, wenn man interessiert ist, man liest ihn immer wieder, man muss ein bisschen aufpassen, dass er sich auch nicht verschleißt. Langlebigkeit ist für mich der Begriff, also gerade wenn man so ein bisschen auch produktaffin ist, wo man sagt, ein langlebiges Produkt, da kann ich sofort erstmal mit anfangen. Das hat eine andere Aufladung als der Begriff Resilienz unter Umständen. Und ich glaube, dass da noch Dinge verborgen sind. Du hast es am Anfang mal erwähnt, also was dazugehört, also der Umgang mit Lieferanten beispielsweise, also ein gewisser Kodex des Umgangs mit seinem Umfeld und also sehr, also was ist so der Unterschied zwischen Familienunternehmen oder zu und einem Unternehmen, das auf Langlebigkeit setzt? bewusst oder unbewusst und der und dem klassischen Unternehmen, wo das nicht so ist. Aber ich glaube, da wäre vielleicht sogar noch eine da noch mal eine Folge oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie wir das im Nachgang noch mal beurteilen, noch mal denkbar und würde passen. Vielleicht würden ja auch unsere Hörer da noch mal eingreifen wollen und uns
vielleicht gibt es Fragen geben. Konkrete auch. Genau. Und das Thema wird auf jeden Fall weitergehen. Das ist in den Kinderschuhen und auch ganz praktisch gibt es Projekte in den Kinderschuhen, die einfach sagen, wir wollen das jetzt übrigens auch machen, was ihr da angestoßen habt. Ja. Wie fangen wir denn jetzt an? Ja, so, also das ist für uns als Beratung natürlich erfreulich, aber das sind ja auch Projekte, wo wir jetzt wieder gemeinsam lernen, gemeinsam Erfahrungen sammeln mit unterschiedlichen Antworten auf den Bedarf, lange zu leben, lange am Markt zu bleiben, um jetzt nicht wieder Resilienz zu sagen.
Okay, wunderbar. Cool. Habt ihr noch was sonst?
Nee, ich glaube, angesichts der Zeit machen wir mal Schluss.
Genau. Die nächste Folge haben wir ja somit schon fast angeteasert. Ich bin sicher, euch fällt auch noch was anderes ein.
Ja, Ideen gibt's genug.
Ansonsten vielen Dank an euch.
Danke an dich,
Martin. Hat nach so langer Zeit wieder sehr viel Spaß gemacht. Für unsere Hörer, wie immer, Fragen, Anregungen an team@praxisfeld.de.
Perfekt.
Vielleicht auch, du hast jetzt eben VUCA reingebracht, wer dazu noch Fragen hat, der kann sich mit Sicherheit genauso an euch wenden. Die meisten Hörer werden es kennen, werden es einordnen können. Ansonsten vielen Dank für unsere Hörer. Jetzt noch 5 Minuten Wupperrauschen zum Revue passieren lassen des Gehörten. Allen zusammen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.